Wer redet, ist nicht tot.
Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Astronomischen Wissenschaften mit Ruth Grützbauch. Die Astronomin ist Frau Dr. Ruth Grützbauch und in Wien ein Pop-up-Planetarium betreibt und mir Orgeszeug aus dem Universum erzählt. Hallo Ruth.
Hallo. Hast du mal gerade noch die Kurve gekratzt, ne,
mit der Frau Doktor? Ja, sonst wäre das wieder.
So viel Zeit muss sein.
Ja, genau, so sieht's nämlich aus.
Na, es ist also eigentlich überhaupt nicht, gell? Nicht, dass da jetzt irgendjemand glaubt, ich wäre da bedacht darauf.
Hat sich auch schon rumgesprochen.
Er kennt mich gut.
Gell? So, letzte Sendung.
Weihnachtliche
Sendung 2023. Hast du ein Weihnachtsthema mit?
Ich habe voll das Weihnachtsthema. Krass. Ja, ja. Also, naja, weißt du, wie das ist? Man kann ja jedes Thema so ein bisschen verweihnachtlichen.
Astronomie-Improvisationstheater.
Total, ja. Ich meine, irgendwie, wenn der Kapitalismus alles verweihnachtlichen kann, dann können wir das schon lange, oder?
So sieht's aus.
So. Na, ich habe mir gedacht, das ist, wir machen ein bisschen eine weihnachtliche Herbergssuche.
Eine weihnachtliche Herbergssuche.
Beziehungsweise nicht wir, sondern wir schauen uns Sterne an, da draußen, die möglicherweise auf weihnachtlichen Herbergssuche sind.
Mhm.
Es wurde jetzt nämlich sogar ein Stern gefunden, der seine Heimat verlassen und zu uns geflogen ist.
Zur Volkszählung.
Genau, richtig, so ist es. Genau. Wir haben in der Milchstraße einen Stern extragalaktischer Herkunft gefunden.
Mhm.
Glaubst nicht, oder?
Ist das so selten? Also
nein.
Ich hätte gedacht, da ist alles, fliegen überall Sterne rum. So.
Mist, du bist nicht mehr ganz so leicht zu beeindrucken wie am Anfang. Na, es ist jetzt nicht so, es ist überhaupt nicht so außergewöhnlich. Es ist schon außergewöhnlich in dem Fall, weil es ein ganz besonderer Stern ist. Es ist nicht einfach irgendwo. Also der Stern selber ist jetzt nicht so besonders, aber die Position des Sterns ist doch eher eine besonderere. Aha. In der Milchstraße. Nämlich nicht irgendwo. Ja, unser Migrant ist nicht irgendwo, sondern mittendrin.
Wie mittendrin?
Es geht um einen Stern, der sich genau im Zentrum der Milchstraße befindet.
Da ist aber doch ein schwarzes Loch, dachte ich.
Ja, da ist dieses supermassereiche schwarze Loch, Sagittarius A Stern.
Ja.
Aber es gibt da Sterne, die da rundherum fliegen, um dieses schwarze Loch, die wir schon beobachtet haben.
Und nicht aufgesaugt werden?
Und die nicht aufgesaugt werden. Nein, ein schwarzes Loch ist kein Staubsauger.
Ja.
Naja, also irgendwann, früher oder später vermutlich schon, ne? Frage mich jetzt nicht, wie lange es noch dauert. Ich habe keine Ahnung. Aber es sind Sterne, die sind schon sehr nah dran, sind aber auf mehr oder weniger zumindest kurzfristig, für Sterne kurzfristig gesehen, stabilen Bahnen um das schwarze Loch. Ja. Kennst du dieses Video? Kennst du dieses großartige Video von den Beobachtungen von diesen Sternen, die um Sagittarius A-Stern kreisen?
Nee.
Dann musst du es dir anschauen. Es tut mir leid.
Finde ich das auf YouTube oder wo findet man das?
Das findet man überall. Also gar nicht, wonach du suchen musst. Aber Sterne um Sagittarius A Stern vielleicht oder so. Das ist dieses Video, das musst du schon mal irgendwo gesehen haben, weil das ist total bekannt, berühmt.
Okay.
Da gab es ja auch den Nobelpreis dafür. Also nicht fürs Video, sondern für die Beobachtungen. Für genau diese... Für dieses kurze Zeitraffer-Video, weil das ist ein Beobachtungszeitraum von, ich glaube, an die 20 Jahre.
Mhm.
Und da hat man halt dieses Zeitraffer-Video erstellt aus diesen Beobachtungen von den Sternen, die tatsächlich quasi direkt um dieses unsichtbare schwarze Loch im Zentrum der Milchstraße kreisen.
Mhm. Animierte Sequenz der VLTI-Bilder von Sternen.
Ja, genau.
Okay, warte mal.
Das ist es. Genau. Also da gibt es ein paar unterschiedliche Versionen auch, manche, die länger dauern, andere, die ein bisschen kürzer sind.
Ach so, ist ja nur animiert.
Aber es sind echte Beobachtungen, ja. Das sind echte Bilder.
Okay. Und in der Mitte davon ist das schwarze Loch?
Genau, das Unsichtbare. Genau. Es ist total krass, wenn man sich vorstellt, was das bedeutet, ist es noch viel krasser. Ich meine, das sind Bilder, mit dem VLT, mit dem Very Large Telescope, okay, ja, großes Teleskop, aber trotzdem Bilder von der Erde aus aufgenommen mit einer Kamera, 26.500 Lichtjahre von uns entfernt im Zentrum der Milchstraße. Wir schauen da durch all das Zeug, durch den ganzen Staub und die Gaswolken und ich weiß nicht was, was da dazwischen ist, schauen wir durch und sehen diese Sterne, diese kleinen Kugeln da, wie sie tatsächlich um das Schwarze Loch herum fliegen.
Ich finde es ja immer noch faszinierend genug, dass wir das überhaupt sehen, weil das Schwarze Loch ja alles Licht aufsaugt, das um sich herum, weißt du? Aber
ja, ja.
Du hast ja eben schon gesagt, kein Staubsauger.
Nein, aber das Ding ist halt auch, dass das, also man merkt natürlich auch, wie krass ein Schwarzes Loch überhaupt ist. Man stellt sich dann immer vor, ja, das ist riesig und Ding. Nein, ein Schwarzes Loch, das ist halt ja eigentlich total klein, ne?
Ja.
Also es ist ja winzig von seiner Ausdehnung her. Bei einem Schwarzen Loch geht es ja um die Konzentration, da geht es um die Dichte. Also das ist das Ding, ja. Das Ding
ist winzig ist das denn eigentlich so? Faustgroß, Fußball, Mond, wie groß ist das?
Naja, das kommt also auf die Größe des Schwarzen Lochs drauf an.
Ich meine hier also Sagittarius,
das konkret. Wie groß ist das? Das kann man sich ganz leicht ausrechnen. Ich habe die Zahl gerade nicht parat.
Genau.
Schwarzschildradius. Naja, das ist immer die Frage, wie groß ist ein Schwarzes Loch? Was bedeutet das überhaupt? Ne?
Naja, es wird ja aus irgendetwas bestehen. Also es wird
klar, aber wir wissen nicht quasi, was da innerhalb des Schwarzen Lochs überhaupt ist, was da überhaupt vor sich geht quasi. Also wir können sagen, man kann sagen, die Größe eines Schwarzen Lochs, das ist quasi der Bereich, wo dann die Anziehungskraft so hoch wird, so stark wird, dass man schneller sein müsste als das Licht, um zu entkommen. Ne?
Mhm.
Das ist dieser berühmte Ereignishorizont, Schwarzschildradius. Ja. Ja. Und da ist dann aus mit dem, was man sehen kann, messen kann, da ist quasi aus mit unserer Erkundung des Schwarzen Lochs. Ne? Da ist aus mit unserer Physik, mehr oder weniger. Und was da drinnen, was innerhalb des Schwarzschildradius vor sich geht, was innerhalb des Ereignishorizonts ist, das entzieht sich ja eigentlich unserer Untersuchung, unserer Kenntnis.
Das heißt, wir wissen noch nicht mal ansatzweise, woraus das besteht. Also ob das jetzt irgendwie ein Stein ist oder Gold oder weißt du so, genau. Du verstehst, was ich meine.
Diamanten.
Ja, genau.
Nein, es ist eben, also das wissen wir schon, dass es das nicht ist.
Ach, wir wissen, dass es nicht irgendein ein Material ist.
Wir wissen, dass es nicht mehr normales Material ist, weil bei den Bedingungen normales Material nicht existieren kann. Hm. Es werden die Atome quasi gesquasht, ineinander gedrückt, zerstört. Hm. Also da kann normales Material einfach nicht mehr existieren. Die Bedingungen sind zu arg. Also wir wissen, dass es nicht irgendwie, das Material ist noch da, das weiß man, weil man kann ja genau das sehen, was es mit seiner Umgebung macht. Das ist ja genau das, was man sieht an diesen Sternen, ja. Dass die da rundherum fliegen, angezogen werden von Masse. Die Masse ist noch da, aber in was für einem Zustand, sagen wir jetzt mal, sie sich befindet.
Siebter Aggregatzustand.
Ja, es ist irgendetwas, was wir quasi nicht wirklich kennen in dem Sinn, weil wir halt auch diese Bedingungen nicht kennen können.
Also
wir haben da, das kann man nicht in einem Labor reproduzieren. Sonst wird das Labor quasi zusammenhauen. Also,
stimmt, ach ja, klar, weil man müsste so viel Masse erzeugen, dass das Labor in ihr verschwende.
Auf so winzig kleinem Raum konzentriert und so weiter, das wäre schwierig. Aber man sieht, dass das Ding halt einfach quasi seine Umgebung beeinflusst, dass die ganze Masse noch da ist. Mhm. Sonst würden ja die Sterne dann nicht rundherum fliegen. Und genau das ist das, was quasi der Beweis dieses Schwarzen Lochs war, der Nachweis dieses extrem kompakten Objekts, es war, glaube ich, im Nobelpreis nicht das Wort Schwarzes Loch so formuliert, aber super kompaktes Objekt, das da eben im Zentrum der Milchstraße hockt.
Darf man es denn dann überhaupt noch Objekt nennen? Wenn man nicht weiß, was es ist. Ja gut, es hat eine Masse.
Naja, UFO nennt man ja auch Objekt.
Ja, stimmt.
Unbekanntes Flugobjekt.
Ja, okay.
Also eigentlich, genau, Objekt ist ja eigentlich eh auch so etwas, Zustand, was man sagt, wenn man nicht weiß, was ist, oder?
Ja, okay. Also der Begriff Zustand würde mir da irgendwie besser gefallen.
Ja, ein schwarzes Loch ist definitiv ein Zustand, ja. Das ist so ein Zustand dort. Aber das, ich meine, das Spannende ist ja auch, also klar ist spannend, was ist da drin und wie Dinge und so weiter. Klar, ja, schwarze Löcher sind irgendwie die, einer der spannendsten Dinge überhaupt. Aber ich finde ja auch richtig spannend ist, dass wir da wirklich quasi fast bis da dran hinschauen können und sehen können, was dort passiert und uns, dass wir uns die Sterne, die da rundherum rasen um dieses schwarze Loch, ja, die da näher dran sind, die haben ein paar Prozent der Lichtgeschwindigkeit auf ihrer Bahn, ja, so schnell sind die, ein paar Prozent der Lichtgeschwindigkeit. Das ist total krass, ja.
Dass die davon nicht, ich überlege gerade, nee, das ist
auseinandergerissen werden.
Ja,
naja, das, irgendwann halt aber, schon, ne?
Ja, okay.
Genau.
Ja.
Also das, diese Sterne, die sind noch auf mehr oder weniger stabilen Bahnen. Die Bahnen verändern sich aber auch ganz leicht natürlich. Mhm. Und irgendwann werden diese Sterne dann auch in dem schwarzen Loch quasi verschwinden und davor auseinandergerissen werden. Weil dieses, die Materie auseinanderreißen, das beginnt ja schon auf dem Weg ins schwarze Loch hinein. Ja? Ja. Also das ist dann nicht erst, man geht nicht schön gemütlich als ein Ganzer in Richtung schwarzes Loch und puff, nein, das nicht, sondern man wird schon vorher lustig spaghettifiziert, ne? Auseinandergezogen, auseinandergerissen. So weit ist es bei diesen Sternen noch nicht. Also ja, das, die sind noch auf dem Weg dahin. Aber jetzt, dieser Stern, ja?
Jetzt sagst du ja, dass dieser Migrant extragalaktisch sei.
Ja.
Woher wissen wir, dass der extragalaktisch ist, also dass er aus einer anderen Galaxie kommt?
Ja, das ist genau die Geschichte. Das ist das Spannende, was wir alles durch das Licht, das wir da beobachten von diesen Sternen, rausfinden können. Ja, also ich beobachte diesen Stern, das ist ja trotzdem einfach nur ein Lichtpunkt in Wirklichkeit. Aha. Aber ich kann aus dem Licht, das ich da beobachte, alle möglichen Informationen hinausziehen. Ja, also erstens mal, okay, man könnte schon mal sagen, dieser Stern, er kann ja sowieso eigentlich nicht direkt dort entstanden sein. Weil um ein schwarzes Loch herum, da entstehen keine Sterne.
Ja.
Das sind die Bedingungen so, dass die Geschwindigkeiten, das Material heizt sich auf und so weiter. Dort gibt es keine Gaswolken, die gemütlich, schön, ruhig, kalt da durch die Gegend schweben.
Ja, gut, ist halt irgendwo bei uns hier entstanden, irgendwo am Rande hier in unserer Gegend und dann reingewandert.
Genau, müsste gar nicht so weit draußen, wir sind ja recht weit draußen, aber müsste gar nicht so weit draußen entstanden sein, könnte schon auch ein bisschen näher am schwarzen Loch entstanden sein und dann irgendwie reingewandert. Genau, das könnte passiert sein, ja. Jetzt ist es aber so, dass ich schauen kann, was in dem Stern drin ist, ja. Also man kann auf verschiedene Arten rausfinden, wo ein Stern herkommt. Die offensichtlichste, da, wie man auch schon andere Sterne entdeckt hat, die eben nicht aus der Milchstraße kommen, ist ja nicht der erste. Es ist gar nicht so ungewöhnlich, dass Sterne eben nicht aus der Milchstraße sind. Erkenne ich an ihren Bahnen, an ihren Geschwindigkeiten, die Art und Weise, wie sie sich bewegen.
Mhm.
Ja, das ist das, was man quasi als erstes irgendwie sehen kann, mehr oder weniger am leichtesten bestimmen kann, ist die Art und Weise, wie sich so ein Stern bewegt, ja. Und das ist das, wo man schon davor auch jede Menge Sterne gefunden hat, die eben nicht aus unserer Milchstraße sein können.
Das verstehe ich nicht.
Wir haben ganze Galaxien gefunden. Galaxienreste innerhalb der Milchstraße, quasi Fossilien von anderen Galaxien, die sich die Milchstraße einverleibt hat, die wir aber aufgrund ihrer Bewegung noch als aus anderen Galaxien stammend identifizieren können. Ja?
Ist denn der, ich sag mal, also wenn ich da so einen Stern habe, der hat so einen Impuls, und eine Richtung. Und müssten Impuls und Richtung immer gleich sein, wenn es aus der Milchstraße kommt?
Naja, also, nicht jetzt. Okay, bei einzelnen Sternen ist das natürlich gar nicht so leicht zu sagen. Also wenn ich einen einzelnen Stern sehe, der da auf irgendeine komische Art und Weise rumfliegt, kann man sagen, okay, dem ist irgendwie was anderes passiert. Der kann auch irgendwie eine nahe Begegnung mit einem anderen Stern gehabt haben und dann irgendwie weggeschleudert worden sein oder so, ja. Wenn ich aber mehrere Sterne habe, die sich auf eine sehr ähnliche Art und Weise bewegen, dann ist das schon wieder was anderes. Ja, also es ist so, haben wir schon mal über die Gaia-Sausage, über die Gaia-Wurst gesprochen?
Ich glaube nicht.
Das ist nämlich die eine dieser fossilen Galaxien, nennt man die, eine dieser Überbleibsel, die wir gefunden haben in der Milchstraße, die Reste quasi einer anderen Galaxie sein müssen. Die Gaia-Wurst, die schmackhafte Mahlzeit, die sich die Milchstraße einverleibt hat. Es ist so, dass die heißt jetzt nicht Wurst, weil die Milchstraße sie verspeist hat, nein, sondern die heißt Wurst, also man hat sie irgendwie liebevoll Wurst genannt, weil sie sich durch die Verteilung ihrer Geschwindigkeiten ein bisschen wie eine Wurst aussieht. Ja. Mhm. Okay, ist das vielleicht nicht ganz so naheliegend. Es ist so,
ich sehe gerade das Bild, also eine Wurst, finde ich, sieht ein bisschen anders aus, aber gut.
Naja, du kennst ja die Fantasie von Astronomen und Astronominnen, oder? Naja, also es ist so, dass die Sterne in der Milchstraße, die Milchstraße ist eine Scheibe, hauptsächlich, sich rundherum bewegen.
Ja.
Also das ist eine
Karussell
Genau, karussellartig, ja, eine Geschwindigkeit, die quasi im Kreis rundherum geht, also eigentlich immer quasi vom Zentrum weg, also eigentlich immer normal zum Zentrum, quasi wenn ich mir die Bewegungsrichtung eines Sterns anschaue. Ja, das heißt, ein Stern fliegt eigentlich nie, also ein Stern in der Scheibe der Milchstraße, fliegt nie Richtung Zentrum, sondern eigentlich immer so rundherum dran vorbei.
Ja.
Ja. Und natürlich gibt es da Abweichungen, aber ich kann sagen, die Hauptbewegungsrichtung der Milchstraße ist so, dass es rundherum geht. Mhm. Und ich sehe quasi kaum Sterne, die da irgendwie abweichen.
Und jetzt kommt irgendwas und bewegt sich in im rechten Winkel dazu.
Genau. Und jetzt sehe ich dann eine Gruppe an Sternen, die, wo man denkt, Moment mal, die fliegen da in eine andere Richtung. Ah, Moment mal, der auch. Ups, da ist irgendwas. Hm. Und dann habe ich eine Gruppe an Sternen, die statt rundherum, also immer so seitlich am Zentrum vorbei, hinein und wieder hinaus fliegt. Also quasi radiale Geschwindigkeiten hat. Also von uns weg und wieder auf uns zu, von uns weg, wieder auf uns zu. Die fliegen einfach ganz anders durch die Gegend als die Sterne in der Milchstraße. Und das ist die Sausage, die Wurst, ist quasi diese längliche Bahn, mehr oder weniger, ja, so kann man sich vorstellen. Also dieses rein und raus anstatt rundherum.
Okay, wenn ich jetzt viele Sterne sehe, die sich so bewegen, kann ich sagen, da war wohl offensichtlich mal was anderes. Aber jetzt sehe ich nur einen einzigen. Wie kann ich sicher sein, dass der extragalaktisch ist und nicht einfach irgendwo mit irgendwas zusammengestoßen und von der Bahn abgeworfen wurde?
Sicher sein kann ich sowieso nicht. Es ist immer eine Frage von Wahrscheinlichkeiten. Aber jetzt gibt's eine zweite Möglichkeit. Es gibt jetzt eine zweite Art und Weise, wie man rausfinden kann, dass Sterne von woanders herkommen, nämlich quasi woher sie bestehen, ihre chemische Zusammensetzung. Und das ist genau das, was jetzt bei der aktuellen Studie da gemacht wurde, wo man die Herkunft dieses Sterns da gefunden hat oder die versucht hat zu finden.
Und das,
woraus er besteht.
Das finde ich raus, indem ich das Licht angucke.
Genau. Mhm. Man hat sich das Spektrum von diesem Stern angesucht. Also man hat mit dem großen Subaru-Teleskop in Hawaii, eines der größten Teleskope auf der Erde, ist ein japanisches Teleskop zum Großteil, und mit dem hat man das Licht von diesem Stern, muss man vorstellen, 26.500 Lichtjahre von uns entfernt.
Der existiert wo man wahrscheinlich schon gar nicht
mehr. Sterne untersuchen kann. Nein, so schnell geht das auch wieder nicht. Nein, der ist immer noch fröhlich um das Schwarze Loch herum unterwegs. Vielleicht jetzt schon ein bisschen woanders natürlich, ne? Mittlerweile. Mhm. Also, ja. Und man hat das Licht, das Spektrum von diesem Stern untersucht, in die verschiedenen Farben aufgespaltet und sich angeschaut, wie viel von welcher Farbe ist wo da. Und dann kannst du quasi eine Art chemischen Fingerabdruck da machen und du weißt, welche Elemente sind da, wie viel, wovon. Und hat man herausgefunden, dass der vergleichsweise wenige schwere Elemente enthält. dass der eher Sternen gleicht, wie wir sie nicht aus der Milchstraße, sondern aus unseren Nachbargalaxien, den kleinen Zwerggalaxien um die Milchstraße herum kennen.
Lässt sich das detaillierter zurückrechnen, woher er gekommen sein muss?
Nicht wirklich. Also die Sache ist jetzt die, dass man sagen kann, Moment mal, wieso kann ich von der Zusammensetzung her auf den Ursprung schließen? Es ist so, dass die Zusammensetzung von Sternen quasi schon typisch ist für ihre jeweilige Galaxie, sagen wir jetzt mal so.
Mhm.
Aber auch jetzt nicht so genau.
Okay.
Das ist,
ja.
In Wirklichkeit ist es so, dass die Masse der Galaxie, wie viel Material da ist, die Entwicklung der Galaxie bestimmt, also die Entwicklung der Sterne, wie viele Sterne sich wo, wie, wann bilden und aus wie viel Material quasi da ist. Ja? Also es hängt die chemische Zusammensetzung von Sternen in einer Galaxie von der Masse der Galaxie ab. Je mehr Masse da ist, desto mehr schwere Elemente sind auch da. Ja? Und da kann man jetzt sagen, hey, Moment mal, in einer Galaxie wie der Milchstraße, die hat sehr viel Masse, ist eine große Galaxie, da enthalten die Sterne tendenziell mehr schwere Elemente. Und bei dem Stern ist das nicht so. Der enthält kaum schwere Elemente. Das heißt, der muss eigentlich aus einer Galaxie sein, die viel, viel weniger Masse enthält. Also es ist irgendwie vielleicht, wenn man sich denkt, mehr schwere Elemente, viel Masse, es hängt natürlich die Masse nicht an den schweren Elementen. Ja?
Okay.
Die Galaxien sind nicht schwer, weil sie schwere Elemente enthalten. Nein, es ist so, dass eine große Galaxie kann quasi viel besser an ihr Material festhalten. Es kann ja quasi nicht weggenommen werden.
Mhm.
Und bei den kleinen Galaxien ist das nicht so. Ja, die kleinen Galaxien sind die können viel leichter quasi überfallen und beraubt werden als die großen.
Zerstäuben.
Die Armen, die können sich nicht wehren. Ja.
Ja.
Und das ist quasi das, was da vermutlich passiert. Ganz genau ist es auch noch nicht so geklärt. Aber was passiert ist, dass die kleinen Galaxien da die können das Gas nicht quasi so leicht festhalten, da wird quasi das frische Gas oder das, was in einer Supernova explodiert ist und dann wieder in die Gaswolken hineingemischt wird, ja, diese schweren Elemente, die kommen ja aus den Sternexplosionen mehr oder weniger, die werden da irgendwie viel leichter quasi hinausgeblasen, ja, oder durch irgendwelche,
klar, ich meine, so
Interaktionen.
Klumpen Gold bleibt halt länger liegen als, ja.
Also genau,
in einer tieferen wegzuwehen, Grube, brauchst du mehr Wind. So,
so ist es, ja, genau, ja. So ist es. Und das nennt man bei den Galaxien Feedback.
Mhm.
Ja, das ist, du brauchst Wind. Und das ist tatsächlich dieser Wind, dieser Sternwind zum Beispiel, also das, was auch durch die Explosion von Sternen selber quasi kommt, diese Explosion, diese Geschwindigkeit nach außen, dieser Druck quasi, der da entsteht, der bläst bei einer kleinen Galaxie das Material quasi aus der Galaxie raus. Ja?
Mhm.
Weil die Grube nicht so tief ist, ja, die Grube im Raum,
ja, ja.
Da kann das Zeug viel leichter quasi weggeblasen werden. So ist das irgendwie, ja. Also es ist die Masse, es ist eigentlich ein bisschen wie bei den Menschen, oder?
Du meinst, wenn wir beide zusammen an der Atlantikküste stehen, fliegst du eher weg, wenn der Wind kommt?
Wahrscheinlich, weil ich ein bisschen kleiner bin. Ja. Es ist die Masse hauptsächlich das, was quasi die Entwicklung, den Entwicklungsweg beeinflusst. Ja. Von einem Stern natürlich sowieso, aber auch von einer Galaxie. Ja.
Mhm.
Je mehr Masse da ist, desto schneller geht alles, desto mehr Entwicklung gibt es auch. Ja. Es ist das aber nicht das einzige Ding, ja. Das ist jetzt nicht das einzige, was da passiert. Und das ist jetzt auch was halt für unseren Migrantenstern quasi wichtig ist. Die Umgebung hat genauso einen Einfluss auf die Entwicklung von Dingen, ja, von Sternen. Das ist quasi, du meinst, so die,
das Sein bestimmt das Bewusstsein, hat ja schon Karl Marx gewusst. Also.
Ja, oder das, sag mir, wo du lebst und ich sag dir, wer du bist, so in die,
ja,
Richtung.
Genau.
Ja.
Ja, ja.
Also ja, es ist auch irgendwie generell, ne, auch in der Biologie auch bei den Menschen, das mit der Nature oder Nurture.
Genau.
Ja, die große Frage. Und genau das gibt's bei den Galaxien auch, ja, bei Sternentwicklung, Galaxienentwicklung. Das ist quasi auch eine der großen Streitfragen. Ist es Nature oder ist es Nurture?
Warum ist das jetzt eigentlich so was Besonderes, dass wir den da entdeckt haben?
Naja, weil es irgendwie, also erstens,
wenn es nicht der erste, nicht der einzige.
So ein Proof of Concept irgendwie. Ja. Und man kann sagen, wir können das mittlerweile schon in diesem extremen, ist auch ein extrem dichtes Gebiet irgendwie, ja. Dort quasi das Licht von einem einzelnen Stern auch so isolieren zu können, dass wir den so genau untersuchen können. Das ist eine Gegend, musst du dir vorstellen. Da in diesem Video, in diesem Ausschnitt, was man da gesehen hat, ja, das sind ungefähr so 50 bis 100 Sterne, ne? Mhm. Und das ist irgendwie ein Zehntel von einem Lichtjahr ungefähr.
Ja.
Ja, also wenn da jetzt die Sonne wäre in dem Bereich, da wäre nichts sonst. Mhm. Lang noch nichts sonst. Da könntest du einen zehnmal so großen Kreis ziehen, da wäre immer noch nichts, ja. Also das ist eine Gegend, wo sehr viel los ist, ja.
Ja.
Und wir können trotzdem da irgendwie mit unseren Teleskopen, ja, von unserer kleinen Felskugel am Rand eines äußeren Spiralarms in unserer Galaxis, da hineinschauen ins Zentrum der Milchstraße und dort quasi die Sterne so genau untersuchen, dass wir herausfinden können, woraus sie bestehen und dass wir herausfinden können, dass sie eben aus anderen Dingen bestehen als die Sterne in unserer Galaxie.
Seit wann ist der denn bei uns? Kann man das rausfinden? Also jetzt kollidiert ja nicht ständig irgendwie eine Zwerggalaxie mit unserer Galaxie. Die Zeiten sind ja vorbei, ne?
Das stimmt, ja. Es ist nämlich sogar die Milchstraße komischerweise so ein bisschen, da ist schon lang nichts mehr hineingeflogen, nichts Großes mehr. Die Gaia-Sausage, die Wurst, die war vor ungefähr 8 bis 10 Milliarden Jahren. Das ist lang her, ja. Also die Milchstraße hat jetzt in letzter Zeit nichts Größeres, vermutlich, ja, nichts Größeres verschluckt. Das ist schon auch ungewöhnlich eigentlich. Also die Milchstraße ist eine isolierte Galaxie.
Warum ist das ungewöhnlich? Ich dachte, alles bewegt sich voneinander weg.
Naja, ja, schon auf großen Skalen schon, aber auf kleineren Skalen eher nicht so. Ja? Also die großen Galaxien sind normalerweise von vielen anderen Galaxien oder mehreren anderen Galaxien umgeben auch. Und die sind ja auch nur deshalb so groß, weil sie wo sind, wo andere Galaxien sind. Ja, sonst hätten sie gar nicht so anwachsen können. Die Milchstraße ist eine ziemlich relativ gesehen isolierte Galaxie, wo eigentlich wenig los ist.
Hat die alles schon aufgefressen, was drumherum?
Ja, naja, also es sind schon noch einige Zwerggalaxien um die Milchstraße drumherum. Und es gibt ja auch ein paar, die auch gerade zerlegt werden von ihr, die Sagittarius-Zwerggalaxie zum Beispiel, die ist recht nah schon an uns dran und die zieht schon so einen Schweif an Sternen quasi so hinter sich her, weil sie die Milchstraße schon so stark anzieht, dass sie durch die Gezeitenkräfte, ja, die unterschiedliche Anziehungskraft auf ihrer Umlaufbahn so langsam auseinandergezogen wird. Ja, sie ist aber noch nicht verschluckt, aber das wird quasi die nächste sein. Ja. Aber es ist bei der Milchstraße schon seit langem wenig passiert, ja. Und das ist schon auch komisch, ja. Also die Gaia Sausage war die letzte große Galaxie, die war natürlich auch kleiner als die Milchstraße, drum hat ja die Milchstraße quasi gewonnen, Teil der Milchstraße. Aber die letzte quasi nicht so kleine Happen. Und dieser Stern, dieser S06 heißt er übrigens, der ist auch schon ein älterer Stern. Also der ist schon ungefähr 10 Milliarden Jahre alt.
Ja.
Man kann ja das Alter von Sternen auch halbwegs gut bestimmen, halbwegs. Ja. Das ist alles natürlich immer so plus, minus, aber
auch anhand des Lichts vermute ich dann.
Genau, ja, und auch anhand des, ja, des Spektrums, ja, und so. Ja. Also wenn ich, muss ich natürlich ein paar, es sind immer irgendwie Annahmen, die ich dann treffen muss und so weiter. Ja, aber ich kann das schon so mehr oder weniger abschätzen. Und dieser Stern ist eben schon ungefähr 10 Milliarden Jahre alt. Und wenn er eben tatsächlich aus einer anderen Galaxie gekommen ist, dann muss der halt mindestens 50.000 Lichtjahre entfernt entstanden sein, weil das so ungefähr der Radius der Milchstraße ist, ja. Also quasi nach oben hin. Also wahrscheinlich sogar mehr. Also mindestens 50.000 Lichtjahre muss das Ding zurückgelegt haben von dort, wo es entstanden ist. Das ist viel, ja.
Ja, aber in dem Alter hat man ja Zeit genug gehabt.
Aber eigentlich schon, ja, in dem Alter, da kann man ein bisschen Spaziergänge machen, ausgedehntere. Ja, das ist, also man weiß es nicht genau. Und die Frage ist jetzt natürlich auch, ist der allein? Ist der allein?
Ja, du hast doch gesagt, ich dachte alleine da rund ums Schwarze Loch.
Nein, dort ist er nicht allein, dort sind noch ganz, ganz viele andere. Aber ist er quasi, ist er irgendwie auf eine seltsame Art und Weise aus seiner Galaxie rausgeschmissen worden? Also die Zusammensetzung ähnelt sehr den Sternen in der kleinen Magellanschen Wolke. Mhm. Das ist jetzt natürlich, man kann jetzt nicht sagen, ach, der ist aus der kleinen Magellanschen Wolke zu uns gekommen. Da ist natürlich die Zusammensetzung in einer Galaxie, die Zusammensetzung der Sterne in einer Galaxie, die ist natürlich schon auch von Stern zu Stern ein bisschen unterschiedlich. Klar, ja. Das ist jetzt nicht alles gleich, ja. Aber das ist das wäre eine Möglichkeit, dass der aus der kleinen Magellanschen Wolke kommt.
Ja, aber wie soll das? Ich meine, wer hat ihn denn da rausbefördert?
Naja, Rogue-Stern wurde hinausgeschleudert. Das kann schon sein, dass der auch da einfach durch eine nahe Begegnung, zum Beispiel mit einem anderen Stern, durch eine Supernova-Explosion, die da irgendwelche Bewegungen in Gang gesetzt hat und so weiter und so fort, ja, weiß man nie. Durch die Begegnung mit der Milchstraße, ja, könnte er hinausgezogen worden sein und dann irgendwie seine Bahn so verändert haben. Weil man weiß nicht, weil es eben nur quasi jetzt einer ist, den man gefunden hat. Dort in dem Gebiet, kann man jetzt noch nicht so genau sagen, wo ist er jetzt wirklich hergekommen, was ist seine Geschichte. Mhm. Wenn ich jetzt aber natürlich die anderen Sterne dort auch noch untersuche und mir auch noch anschaue und herausfinde, da gibt es mehrere, die eine ähnliche Zusammensetzung haben, dann ist es wieder was anderes. Und dann kann ich quasi mir auch die Bewegung der Sterne noch mal genauer anschauen und kann dann schon irgendwie eher eine statistische Aussage treffen, wo die vermutlich herkommen. Also man weiß jetzt nicht, vermutlich ist er nicht der Einzige, ja? Das wäre eher unwahrscheinlich natürlich, ja? dass dem jetzt irgendwas ganz was Komisches passiert ist. Ja?
Müsste nicht eigentlich dann auch die ganze Milchstraße irgendwie voll sein von so extragalaktischen Migranten?
Ja, dann, also, ja, eigentlich schon, ja. Also,
wäre ja schon ein bisschen seltsam, wenn die sich ausschließlich im Zentrum am Schwarzen Loch sammeln würden, oder?
Nein, genau. Das ist, wird man immer wieder mal finden, solche Sterne. Es ist jetzt halt so, dass die direkt quasi in der Scheibe sind, in den Spiralarmen, das sind auch eher die jüngeren Sterne. Das heißt, die sind ja auch da quasi vermutlich entstanden, wo sie noch sind. Und die fliegen dann quasi schon so langsam auseinander, die Sterne. Aber die weiter draußen oder halt in der Sternenscheibe selber sind, die sind eher schon jetzt quasi auch hier bei uns entstanden. In unserem Gebiet eher so in den äußeren Bereichen der Milchstraße, das ist eher langweilig. Da kommen nicht so viele Neulinge irgendwie zu uns. Es ist im Zentrum der Milchstraße, da wo die Sterne auch quasi gar nicht mehr so die geordnete Bewegung haben, sondern auch einfach irgendwie ein bisschen wilder durch die Gegend fliegen, ja, dieser dickere Bereich im Zentrum der Milchstraße. Da haben die Sterne auch eher irgendwie ein bisschen chaotischere Bahnen und fliegen durch die Gegend. Und da ist es auch wahrscheinlicher, dass da von außen was hineingekommen ist. Und es ist ja auch so, dass die Gaia-Sausage, auch die Sterne sind auch eher im Zentrum der Milchstraße. Ja. Also die haben schon auch ein bisschen eine Verteilung, gehen ein bisschen weiter nach außen, aber es sind immer noch eher Sterne im zentralen Bereich, ja, die zu dieser Ex-Galaxie da gehören. Es ist einfach so, dass bei uns quasi im weniger dicht besiedelten Bereich da weniger los ist. Es ist wirklich wie bei den Menschen, oder? Am Dorf gibt es wahrscheinlich weniger Migration als dann irgendwie im Zentrum von einer Großstadt, wo man genau weiß, niemand wohnt da. Die kommen alle von woanders her.
Ja, stimmt.
Und dann schaut man sich an, woraus die Leute bestehen. Das ist so mehr oder weniger. Naja, ganz so easy ist es dann doch nicht. Aber das ist auch das, womit sich wirklich da ein ganzes Gebiet, ja, die Galaxienentwicklung in der Astronomie befasst. Ja, man macht wirklich so eine Art Volkszählung in einem bestimmten Gebiet und schaut, wie die Galaxien dann dort ausschauen. Wie viele gibt's dort? wie viele Galaxien jetzt, also jetzt nicht mehr die einzelnen Sterne, natürlich bei anderen Galaxien da weit draußen ist es, geht's nicht mehr um einzelne Sterne, sondern da schaut man sich dann einfach quasi die Eigenschaften der Galaxien an und schaut, wie schauen die aus, wenn da jetzt viele Galaxien auf einmal sind oder eben weniger, ja? Wie schauen Galaxien in einem Haufen, in einem riesigen Galaxienhaufen aus? Wie schauen sie aus, wenn sie eher so wie die Milchstraße in einem kleinen Grüppchen da irgendwie am kleinen Bauernhof irgendwo am Land leben?
Krippe.
Ja, genau. Und die sind sehr unterschiedlich. Also es ist wirklich, die Galaxien am Land sind ganz anders als die in der Galaxien-Großstadt zu Hause sind. Das ist schon spannend, ja.
Und damit sind wir doch fast wieder bei der Weihnachtsgeschichte rausgekommen.
Ja, genau. Seid nett zu den Migranten, denn man weiß nie, was...
Man weiß nie, ob es nicht die Söhne Gottes sind, genau.
Ja, genau. Ja.
Was auch immer das jetzt galaktisch bedeuten mag.
Ja, und der Einfluss der Umgebung wirklich nicht zu vernachlässigen. Es ist einfach so, dass man dort, wo man hineingeraten ist, ohne dass man das jetzt selbst vielleicht oft beeinflussen kann, das macht was mit einem. Und so ist es bei den Galaxien wie bei den Menschen.
Ruth Grützbauch, vielen Dank.
Gerne.
Und euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit für dieses Jahr. Schöne Weihnachten und guten Rutsch nach 2024.
Wer redet, ist nicht tot.